Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Hey, da ist wohl jemand noch müde. Guten Morgen, Schätzchen.
Guten Morgen, Mäuschen.
Oh, komm, trinken wir erstmal schön. Heute gibt's Tee.
Ja.
Heute gibt's
Guten
Tee.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Ja, moin.
Es gibt heute Morgen einen Tee, den mögen wir beide so gerne.
Ja, einen schottischen.
So ein, ja, nennt sich der schottische.
Mhm.
Und das ist ein richtig starker Darjeeling.
Mhm.
Und der ist so...
Ah,
Quatsch,
Morgen.
Ceylon-Tee.
Oh, ja.
Ich erzähl schon Mist. Seht ihr, wie früh das ist?
Ja.
Ceylon, Leute, Ceylon.
Ceylon.
Also das heutige Sri Lanka. Das
so.
Früher ja Ceylon. Und
da packt man dann noch ein bisschen Milch rein.
Mhm.
Ich noch ein bisschen also Süßstoff. So, und dann ist das...
Mhm.
Ja, Mensch, das war irgendwie war das eine bewegende Woche, ne? Und
ja, das habe ich auch irgendwie noch so durcheinander, weil
ja.
Es war nicht nur bewegend, sondern wir haben auch bewegt. Wir haben IKEA Regale und
ja.
Schränke gebaut.
Mhm.
Ei, ei, ei.
Ja.
Gott sei Dank.
Sind immer noch dabei, Leute, immer noch dabei.
Mhm. Und es handelt sich nicht gerade um viele Möbel.
Aber schwer.
Aber schwer.
Wie kann so ein Scheiß so schwer sein? Könnt ihr mir das erzählen?
Ne?
Es war eigentlich nur Pressholz, mehr oder weniger, ja. Und so schweineschwer.
Ja, und wie soll ich sagen? Also Tilly, mein Michi, unser Herr Thiel, das Bert.
Michael genannt. Viele Wege.
Viele Wege führen zum Bad.
Mhm.
Der ist ja ein super Psychologe. Er
ist
der Therapeut des Jahrhunderts.
So.
Aber man kann ihn nicht als Handwerker bezeichnen.
Ja.
Nein. Gott sei Dank, eine gute Bekannte hat ihren Mann zur Verfügung gestellt.
Mm.
Und
yes.
Yes. Und der hat auch noch seinen Sohn mit dran geschleppt.
Mm. Männer, Mann Power.
Da haben die, das war so witzig, da haben die drei hier gebastelt.
Mm.
Und meine Bekannte und ich, wir haben hier gesessen und haben uns das Theater angeguckt.
Genau. Und das Motto war, Bauanleitungen sind was für Schwächlinge.
Genau, so. Weicheier.
Ja.
Weicheier.
So.
Wie ein Mann eben so einen Schrank aufbaut.
Wenn das so ist, bis wir dann gemerkt haben, als der erste Schrank dann so halbwegs fertig war und Annika das dann ankommt und sagt, Jungs, was da oben so rausguckt, das will ich nicht sehen, weil ihr habt die Deckenplatte verkehrt rum angeschraubt, sodass man die Schrauben von unten sehen konnte,
ja.
Was eigentlich nicht so gedacht war. Und ich sage euch eins, wo wir schon beim Namen sind, IKEA hat immer recht, ich schwöre es euch. Die haben immer genügend Schrauben drin, die Gebrauchsanleitung so. Nun denn, ja, und so verflossen die Stunden. Und jetzt sind wir aber, wir müssen noch ein paar Schubladen basteln und müssen vor allen Dingen den ganzen Scheiß wieder einräumen.
Na, vor allem die Bücher hin und her und Bücher sind schwer, Leute.
So, und kennt ihr das, wenn so eine ganze Wohnung, du willst ja nur ein paar neue Sachen, die sieht aus irgendwie wie, genau so.
Genau so. Also das haben wir, da haben wir schon mal das bewegt, ja.
Mhm.
Aber nochmal zu der Sache, ich fand das, wie soll ich immer sagen, ich bin jedes Mal so unglaublich überrascht und glücklich, wenn Leute so helfen und sagen, wir kommen, ne? Mit Kind und Kegel und meine Bekannte.
Und mit einem netten Zitronenkuchen.
Ja, auch noch, der hat auch noch einen Kuchen gebacken, den besten überhaupt, den ich kenne. Leute, das ist also unglaublich.
Ja.
Das ist ein Zitronenkuchen mit unten Teig. Dann kommt eine Füllung mit einer Zitronencreme. Und dann obendrauf ganz was Leichtes, wenn Leibniz-Kekse draufgepackt. Und dann kriegt das Ganze noch einen Zitronenguss.
Ja.
Das schmeckt so zitronig, Vanille. Leute, prima.
Ja, super. Das heißt, die
ganz
Mädels
fies.
Haben gesessen und Kaffee und Zitronenkuchen.
Na, ihr habt ja auch noch was abgegeben.
Wie
wir haben ja so richtig eine Rollentrennung. Obwohl, das ist gar nicht wahr. Nachher hat
Vanessa genauso.
Ja,
und
also
alles,
mit angepackt. Und
ja.
Also die kann das genauso.
Ja,
also das war eben bloß so diese lustige Vorstellung.
Mhm.
Das war schon toll.
Ja.
Und ich bin ja noch nie so fit von letzter Woche. Ich hatte ja erzählt, ne? So,
Migräne
von meines Lebens. Ich taper immer noch so ein bisschen durch die Gene, aber es kommt jeden Tag besser.
Und Ja, und
Kreislauf
dann kam,
und alles. Und jetzt fühle ich mich wieder besser. Und deshalb war ich nicht so fit dabei. Also, normalerweise mache ich nämlich eigentlich auch ganz gerne IKEA aufbauen. Ich finde das immer lustig.
Wir haben immer die Rollenaufteilung. Annika ist the brain, ne? Sie hat, und das stimmt wirklich. Also, du kannst diese Anleitung, du kannst das richtig gut lesen. Und dann sagst du auch, denn, und ich bin der Buddy, ne? Ist ja klar. Und dann sagt Annika schon, also jetzt so, diese Schreibchen und bitte dahin. Mhm. Und wenn ich dann so denke, ah, ich kann das auch alleine, das geht. Annika hat meistens recht. Ja. Nicht nur meistens, Annika hat recht. Ist so.
Das ist so logisch, dieser.
Ja,
dieser
ist so logisch und logisch, naja.
Ja, aber das ist so was Schönes und da merke ich immer, dass wir beide da auch sehr gut
harmonieren, ja.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns die Körper einschlagen. Aber Gott.
Aber selten eigentlich.
Aber jedes Mal bei jedem mit Gehirnschrank. Bei jedem Mal auch wieder.
Das war früher schlimmer.
Ja, das stimmt, ja. Aber trotzdem gibt es immer so Streitpunkte, weil ich denn so nöckerig bin und sage, man kann es doch vorbereiten. Ich erzähle 5-mal was von der Leitung. Und es ist garantiert, wenn der Laden voll ist und alle wollen helfen, steht Tilly im Getümmel und hat die Leitung in der Hand, als wenn es giftige Schlangen wären.
Ich habe die Leitung.
Ja, und guckt sich diese Leitungen an und Schnüre. Annika
spricht von Verlängerungskabel.
Und die Telefonkabel.
Die weiß noch nicht mal, dass das ein Verlängerungskabel ist.
Es ist ein Verlängerungskabel. So. Nicht nur eines, sondern zwei.
So.
Nebst einer Zulaufschnur zu einer Lampe, nebst dem Anschluss für das Telefon.
Genau, das DSL-Kabel. Mhm. Und das war alles schön und so. Und ich freue mich. Und dann denke ich, scheiße, DSL, mein Internet, es funktioniert nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne
alles
Internet.
Piepte,
und ich musste nach Skype-Beratung und alles piept und sowas. Bis mir dann auffiel, du sollst doch nur den Nippel durch die... Also du musst einfach den richtigen Stecker möglichst auch in die richtige Buchse reintun. Und Wunder über Wunder, es funktioniert wieder.
Tja, Hase.
Hier. So ist das.
So entstehen Kinder.
So entstehen Kinder.
Ja.
Oh mein
so,
Gott.
So, das also als kurze Einführung zu unserer Woche. So, wie war es bei euch? Ne? Auch schön. Wir haben zum letzten Wochenende, da hatten wir das Thema Liebe, da haben wir richtig süße Zuschriften gekriegt.
Haben wir.
Ganz tolle. Also richtig toll. Die meisten Zuschriften, da konnte man gut sehen, dass viele eben auch nachgedachten und sagten, ja, meine Liebe gilt nicht nur eben meinem Mann oder meinem Partner oder wem auch immer, sondern ich habe noch wow wie gern und ich habe noch dies und ich liebe Sonnenaufgänge und dieses Gefühl eben, was es ist. Das fand ich toll. Also da sind sie unserem Gedankengang ja gefolgt und konnten das so nachvollziehen, was wir eigentlich so auch meinten, dass es eben, dass dieses warme, weiche Gefühl und dieses doch sehr zugetan sein, das wirklich diese Gefühle, die man auch nicht näher beziffern muss oder näher erklären kann, dass die einfach da sind für bestimmte Dinge, für bestimmte Menschen in unterschiedlichster Form.
Ja.
Und ein Menschenherz ist groß, das heißt, es kann auch verschiedene Dinge lieben.
Mhm.
Das war schön. Und ich habe mich auch gefreut, dass die Resonanz auf das Gedicht von Erich Fried so schön war. Weil immer so gesagt wird, naja, Lyrik-Gedichte, das gilt, nee, hat man in der Schule doof.
Ja, was nein. Es ist, ja.
Ja. Nein, Gedichte sind immer noch ganz schön. So, und da waren wir so eingestimmt in diese schöne, wohlige Atmosphäre von Liebe. Und dann kommt dieser Kracher. Hanau.
Mit Hanau, genau. Wo 10 Leute, ich meine... Das müssen wir auch nicht, das habt ihr alle mitbekommen, was da passiert ist. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir beide, ne, eigentlich unisono, und jetzt können wir nicht über irgendwas reden, sondern das ist jetzt etwas, was uns auch beschäftigt hat, auch die ganzen Tage, auch eigentlich bis heute.
Ja, auch so in unserer Umgebung, ne? Kollegen, Freunde und Familie, jeder war irgendwie so damit beschäftigt, fragte sich so ein bisschen, was ist das denn?
Und ich finde, gerade auch aus unserem Wissen als Psychologen auch heraus, wir sind keine Neutren oder die sich da so raushalten. Wir sind ja auch politische Menschen und machen uns da auch Gedanken. Und warum da jetzt Hinterberg mithalten? Ne? Eine andere Kollegin, die auch Podcasts haben und auch sich da viel engagieren, auch was Stigmatisierung angeht, die hat sich gefragt, sag mal, eigentlich normalerweise schreibe ich ja nur so über Psychothemen, aber ich schreibe jetzt auch mal über das, was mich bewegt, auch in Richtung Kranau, ob das so in Ordnung ist. Und da haben auch viele gesagt, ich auch, natürlich ist das in Ordnung, das muss auch so sein. So.
Ja.
Also liebe Grüße an alle Kollegen, mischt euch ein und was immer ihr an Meinungen habt und vielleicht auch an Erklärungsmöglichkeiten, die seriös sind, haut sie raus. Es gibt genügend Dummbatzen, die sich jetzt zu allen möglichen Kram äußern. Ich habe das so ein bisschen verfolgt, wirklich. Das war gerade passiert, das Ganze. Da hat sich schon irgendeiner vors Internet gestellt bei einer großen Zeitung und hat schon mal analysiert.
Was Internet?
Übers Internet hat er dann praktisch vor laufender Kamera analysiert, was es denn nun für ein Täter gewesen sei, was denn nun dazu geführt hat, wie und was. Und hat dann mit Psychodiagnose um sich geworfen, wo ich denke, Kollege, nein, der ist kein Kollege, er ist ein Journalist, Nee, Leute. Und das wusste, jetzt nochmal Aufruf auch an alle Kollegen. Nee, also wirklich, jetzt ja weg von diesen Schnelldiagnosen von unqualifizierten, unausgebildeten Menschen. Das hasse ich, das mag ich nicht. So.
Ja, das geht ja auch nicht, wenn man keine Informationen darüber hat. Und wieso das ist gerade passiert, also ich glaube, erstmal wird ermittelt normalerweise,
ja,
nicht?
Ja,
eigentlich. Bis dann so alle Fakten und alles zusammen ist. Aber man ist eben ganz schnell dabei.
Mhm.
Und insbesondere, wenn dann noch bekannt wird, naja, das ist dann, das trifft dann einen Laden und das trifft vor allen Dingen dann sogenannte Bürger mit Migrationshintergrund, also Mitbürger, ganz, ne, so, mhm, ganz normale Mitbürger halt. Und schon schwebt dann, ist dann irgendwie das so komisch, wird das ganz komisch, ne?
Ja.
Was denn von, auf der einen Seite ja so, kommt dann Rassismus, mhm, wird dann auch irgendwann bekannt, Rassismus-Hintergründe, mhm, aber dann ist auch gleich, na, der ist für das ein Einzeltäter und der ist völlig bescheuert.
Das haben wir fast Stereotyp. In allen größeren Zusammenhängen, wo Menschen umgebracht worden sind auf diese Art und Weise, stellte sich irgendwann heraus, dass der Täter vermeintlich psychisch krank ist. Und deswegen können wir das ja dann, das sind dann eben Einzelfälle von psychisch kranken Menschen. Mhm. Dass aber der Boden, egal ob jemand jetzt wahnhaft tatsächlich einen Wahn hat, also eine psychotische Erkrankung hat, der Boden dafür, dass sich dieser Wahn von dem jetzt gerade aufhängt an Ausländern, an, mit Migrationshintergrund, jetzt wie hier in der Shisha-Bar, wo da, dieser Boden wird ja vorbereitet. Das, mhm, heißt, ein Wahn im Kopf, wenn das denn so sein sollte, der entsteht nicht nur aus luftleeren Raum, mhm, sondern das ist sozusagen denn der Boden, wenn du so willst, symbolisch, wo sich, mhm, der Wahn so festkrallen und manifestieren kann. Und dann kann im Kopf dann die Lösung oder die Aufgabe bestehen, okay, also diejenigen Menschen, die mich beängstigen oder wo ich denke, die sind die Ursache allen Übels, die werde ich auslöschen.
Und das, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, dass es ein ganz uraltes Phänomen von uns Menschen ist.
Genau.
Es gab immer irgendwie irgendwann ein Feindbild.
Ja.
Egal, ob das bei den ersten Siedlern in Amerika waren, dann waren es die Indianer. Mhm. Egal, dann waren es hier in Deutschland mal die Juden. In der Türkei die Kurden. Also geht irgendwo auf dem Erdball irgendwo hin, garantiert gibt es irgendeine Feindgruppe, ein Feindbild, mhm, wo der Außenstehende sagen würde, wieso jetzt genau? Mhm. Was ist das? Also kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und das geht hin und her. Also wenn es in Amerika vielleicht heute Feindbild bei manchen der Schwarze ist, gab es natürlich bei den Südafrikanern den Schwarzen das Feindbild des weißen Mannes.
Mhm.
Natürlich, schließlich waren das die Leute, die Sklaven Halter waren und Sklaven gekauft haben.
Ja.
Also jeweils die Geschichte schreibt ja dumme Sachen und es passieren schreckliche Dinge. Aber das ist aber alles auch nur möglich, weil man den Hass schürt. Und weil man so etwas kreiert, was so aus diffusen Informationen, irgend so ein Feindbild. Und warum klappt das? Weil wir Ängste haben. Der Mensch hat Angst.
Ja.
Hat Angst, dass er bedroht ist, dass man ihm was wegnimmt. Und in so eine diffuse Angst kommt dann so ein, mhm, ganz klar, da wird dann ganz klar der Schuldige betitelt.
Ja.
Das ist dann ganz 1A der sowieso.
Ja.
Ne?
Mein alter Facebook-Freund, Gerrit, ich nenne dich jetzt mal einfach so Gerrit, der hat auf Facebook, als ich dann angekündigt habe, mhm, dass wir darüber reden wollen, Folgendes gesagt, und er hat mir erlaubt, dass ich das auch zitiere. Schönen Dank, Gerrit ist auch Psychologe und wir kennen uns schon seit Jahren.
Mhm.
Nur über Facebook, aber ich schätze ihn sehr, weil er ist ein kluger Mann.
So. Mhm.
Und Gerrit schreibt, Feindbilder. Der ewige Reflex, eigene Schwächen in der Gruppe aufzuheben und im Konsens der gefühlten Bedrohung zu Gewalt und Hass aufzurufen. Na, der Reflex, eigene Schwächen in der Gruppe aufzuheben, das, mhm, ist nämlich genau der Punkt. Weil diese Feindbilder, die du dann hast, das ist ja nicht die Realität, sondern das sind ja soziale Konstrukte.
Mhm.
Die haben sich eben genau diese Gruppen irgendwann mal so konstruiert sozusagen.
Ja, also eine Gruppe schließt sich zusammen und sagt, das sind jetzt, was weiß ich, die, also die, die unsere Kinder bedrohen, das sind die Drogenbarone. Ich bin jetzt einfach,
ja,
nicht mehr so.
Ja.
So, und alles, was man jetzt dazu, aber alles, was man jetzt erfährt,
ja,
wird unter diesem Deckmäntelchen so gesehen.
Ist es, genau.
Also es gibt irgendwo, was weiß ich, in Hamburg auf dem Kiez Unruhen. Siehst du? Das sind die Drogenbarone. Mhm. Die wollen wieder, die machen wieder.
Mhm. Oder und die, ja, genau.
Verkaufen irgendwo eine Razzia und man sieht dann auch nur noch selektiv das.
Ja, genau das. Und das sagt, genau das sagt Gerrit nämlich weiter. Die komplexe Struktur der Umwelt verkommt dann zu einem einfachen Schwarz-Weiß, zu einfachen Zuschreibungen, wo diffuse Ideen harte Substanz bekommen.
Mhm.
Und er schreibt zum Schluss, Feindbilder sind reinste Projektionsmaschinen.
Genau.
Du projizierst deine eigenen Ängste, deine eigenen Unzulänglichkeiten, all das projizierst du zum Beispiel auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen.
So. Und das klappt ja auch ganz toll. Das sehen wir bei uns. Bei uns sind es ja ganz eindeutig inzwischen Asylsuchende oder eben Ausländer, also wobei Ausländer, ja was genau?
Wir sind immer irgendwo
irgendwie Ausländer. Also ja, weil mein Schwager ist ja Schotte, der ist es dann irgendwie nicht so.
Ja.
Obwohl, der ist genauso Ausländer. Oder ein Spanier ist es dann nicht, aber der Türke ist dann der Ausländer. Was, die sind in Bottrop geboren oder was, das ist so ein Blödsinn. Teilweise, also es fragt ja auch keiner nach dem Pass oder wie lange hier oder... du hast neulich einen Podcast mit einer jungen Frau gemacht, die Lehrerin, Deutschlehrerin hier ist, hallo, die aber eigentlich aus dem Libanon
syrische Wurzel.
Libyen.
Aus Libyen, ja, libysche Wurzel hat.
Ja. Libysche Wurzel hat. Mhm. Also völlig egal, das ist dann erstmal alles so eins. Ne? So. Und es ist so diese diffuse Angst, dass der Deutsche sich bedroht, oder manche Deutsche sich bedroht fühlen, dass man ihnen was wegnehmen könnte.
Mhm.
Was auch immer, also, und dann ist immer die, ne? Die kriegen ja sowieso alles vorn und hinten reingewirkt. Ich möchte die gerne mal in so einem Auffanglager sehen, also hätte ich gerne mal. Dann würden sie sich umgucken oder irgendwie so, ja.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Also es ist eben so eine, und dann wird eben alles dadurch gesehen, durch diese ausländerfeindliche, rassistische Brille.
Und zwar zugespitzt.
Zugespitzt.
Also es wird einfach zugespitzt und mit ganz einfachen Erklärungsmodellen. Ne? Bloß nicht so kompliziert.
Mhm.
Und da kommt so alles zusammen. Da kommen Stereotypen, Klischees, Vorurteile, so vermeintlich allgemeine Wahrheiten, wie jetzt der Türke, der Schwarze, der sonst wie das ja so ist. Ne? Das weiß man ja. Und dann
ach so, ja, das weiß man ja. Ich weiß das zum Teil nicht.
Und dann, wenn sozusagen diese Gruppe von diesen Menschen, die diese Vorurteile und Feindbilder schüren, dann bekommen die plötzlich dieses Gefühl einer Gemeinschaft, einer Gemeinsamkeit.
Mhm.
Und das ist jetzt, dann wird es so richtig gefährlich, weil dann gibt es auch Gruppen, die dann mit jeder Grenzüberschreitung, das heißt, was wir auch in Deutschland ja erlebt haben, dass in Asylheime Brandanschläge verübt werden, dass eben Menschen getötet werden, dass mit Autos in Straßen reingefahren werden und dann werden sehr gezielt auch ausländische Leute dann eben getötet. Mit jeder Grenzüberschreitung wächst dieses Gemeinschaftsgefühl dieser Typen zusammen.
Gleichzeitig wird aber überall behauptet, es sind ja nur Taten einzelner Verwirrter. Ne? Und das ist so ein.
Ja, und das passt eben nicht. Also dieses, erstmal bei mir aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, ich arbeite wirklich seit Jahrzehnten mit Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, unter anderem auch ganz viele, die Psychosen haben, die auch Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis haben. Also all das, die auch paranoid krank sind, all das. Was geht da denn schon wieder los? Jetzt haben wir schon wieder dieses Thema Stigmatisierung. Das heißt, die sowieso dann schon psychiatrisch krank sind, die, und das weiß ich von einigen, die sagen, jetzt kann ich ja damit gar nicht mehr irgendwie, darf ich das ja gar nicht mehr sagen, weil die denken ja gleich, ich bin jetzt potenziell ja ein Gefährder oder ein Attentäter oder sonst wie was. Sodass das immer weiter auch noch, dass sie sich noch weiter stigmatisiert fühlen. Weil eben gesagt wird, na guck mal, das sind ja eben alles psychisch kranke Menschen, die solche Taten begehen.
Das
ganz vorsichtig.
Das kann eben auch zu so einer Psychose führen. Das ist genau das gleiche wie mit dem Ballerspielen. Nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, ballert hinterher in die Menge.
Nee.
Aber jeder, der in die Menge geballert hat, hat vorher ein Ballerspiel gespielt. Mhm. So rum muss man das ja sehen. Nicht jeder, der eine Psychose hat, geht sofort auf Menschen los. Mhm. Aber jeder, der oder viele von denen, die auf Menschen losgehen, haben irgendeine Form von so einer Psychose.
Oder einer psychischen Erkrankung.
Oder psychischen Erkrankung. Das heißt aber, man muss bloß, es geht bloß darum, dass man so vorsichtig sein muss, bevor man überall so das so in die Menge streut und Feindbilder eben aufbaut.
So. Ja? Und der Mensch, unser Gehirn arbeitet, ist relativ faul. Das heißt, das Gehirn liebt es, die Umwelt und die Umgebung und auch die Menschen in Schubladen zu packen. Und wenn die Schublade, wenn du da nicht reinpasst, dann wird das irgendwie passend gemacht, dann gehörst du dazu. Und dazu gehört auch, dass man so ein Weltbild hat, was ist ein guter Mensch, was ist ein schlechter Mensch, wem kann ich eher vertrauen, wem kann ich nicht so vertrauen. Gibt es wunderbare viele Experimente aus der Sozialpsychologie, dass alleine, wenn ein Mensch mit einem bestimmten Namen, also dass du mit einem bestimmten Namen ein bestimmtes Bild mit einem Menschen verknüpfst, also ist der Name eher altmodisch, eher altbacken, dann wirst du vielleicht auch eher solche Charakterzüge mit diesen Menschen verbinden. Ne? Denk an so damals so diese Kevin und wie hießen die Mädchen immer, Chantal oder sowas. Das sind aber ziemliche Dummbratzen wahrscheinlich.
Ja, weil die dann irgendwie so in so Plattenbau hat's vier Zusammenhänge.
So packst du das da so rein.
Reingemacht hat. Das war aber auch, weil damals Cindy von Marzahn das auf die Spitze getrieben hat. Das war auch halb humorig, das Ganze dann.
Aber trotzdem, also wir sind voll mit diesen Schubladen. Das wird angelegt, das wird durch Erziehung angelegt, manchmal auch durch Erfahrung, aber ganz, ganz viel durch Erziehung eben halt auch. Mhm. Und wenn du einmal diese Schublade, dieses psychologisch, wenn man das auch dieses kognitive Schema da im Kopf hast, nachdem du deine Welt einordnest, dann musst du aufpassen, dass du nicht da drin stecken bleibst. Also diese Schubladen sind toll, wenn sie sich auch immer wieder verändern, wenn du sie mal öffnest, mal wieder neu sortierst und sagst, das ist ja Quatsch, was ich da reingetan habe, das muss ich wieder anders machen. Das heißt, wenn die ein bisschen durchlässiger sind, aber in dem Moment, wo die wirklich so starr sind, und dann hast du wirklich manchmal ein Leben lang ganz, ganz automatisch und unbewusst Vorurteile und Feindbilder und dann wird es gefährlich.
Vor allen Dingen über Sachen, über die man nie etwas oder wo man nie, ja, zu denen man nie wirklich in Berührung gekommen ist.
So.
Also es ist ja ein leichtes, Ausländern an allem Bescheid zu geben an einem die Schuld zu geben, wenn man noch keine Ausländer getroffen hat.
So.
Das macht ja Sinn, ne? Finde ich ja auch immer ganz toll. Nicht ein einziges Mal irgendwo auf einer türkischen Hochzeit oder mit Kurden geschnackt oder ein syrisches Fest irgendwie besucht oder mit jemandem irgendwie Berührung gehabt, aber schon mal ein Vorurteil. Wie geht das? Aus den Medien irgendwo irgendwie zusammengehört, aber ich kann doch keine Vorurteile über irgendwas bilden, was ich nicht kenne.
Ja, gerade dann. In dem Moment, wo du jemanden kennst, das behaupte ich schon. Und deswegen sind wir beide, weil wir viel rumgekommen sind und viele Leute aus allen Ländern wirklich kennen und auch schätzen gelernt haben. Und wir kennen genauso blöde Deutsche wie blöde, keine Ahnung.
Na, wieso? Wir waren ja oft genug im Ausland auch angefeindet.
Ja, auch das.
Also da waren wir die blöden Ausländer, die doofen Deutschen, die schlimmen, die Altnazis und
sowohl in Frankreich als auch in Israel und so, ja.
Also selbst in Amerika, da habe ich auf dem Set doch in Hollywood gearbeitet, da bin ich doch von einer, die Haare Make-up machte, doch wirklich gefragt worden, ob wir Hitler noch haben.
Oh Mann,
das ist ja auch nicht überall. Das ist nämlich genau die Gegenseite oder die andere Seite der Medaille. Hier ist nämlich genauso wenig Wissen. Die kennen da ihre Filme und ihr Los Angeles und ansonsten interessiert die da auch nicht so viel. Und dann kommt eben so eine Sache. Eine Deutsche hat sie noch nicht kennengelernt bis dato. Und da hatte sie doch mal was gehört. Ne? Mhm. Hattet ihr nicht mal Hitler oder irgendwie so? Ist er noch da oder was? Das ist genauso dieses Schwimmen. Ja. Frag doch Leute über Indonesien. Da gucken sie sich auch an und sagen, ja, weiß ich jetzt nicht so. Hat mal so was gehört, weg, so weit weg. Ja, da gibt es so Terroristen.
Also, dann bringen wir es doch mal auf den Punkt. Was hilft gegen Feindbilder und gegen Vorurteile und Stereotype und diese ganzen Sachen? Das eine ist Bildung, Wissen.
Naja, du musst ja erkennen, dass es ein Stereotyp ist.
So, und du musst auch wissen, was in dem anderen Land, was da überhaupt so los ist. Also du musst, musst weltoffen sein. Du musst also eine gewisse Bildung haben, sag ich mal. Und Nummer zwei, noch viel wichtiger, du musst so weltoffen sein, dass du auch Lust hast, mit anderen Leuten aus anderen Ländern und anderen Kulturen und anderen Bevölkerungsschichten, dass du mit denen schnackst, dass du mit denen in Kontakt kommst. Weil das ist, das sage ich einfach so, in dem Moment, wo du jemanden kennenlernst und der hoffentlich auch einigermaßen nett oder du mit dem klarkommst, dann wirst du keine Vorurteile und keine Feindbilder aufbauen können. Jedenfalls nicht so pauschal. Nee.
Also ich denke, dass da nicht unbedingt Bildung, ja.
Oh, doch. Nö.
Ich denke, dass du, wie sagte man früher immer so schön, reinen Herzens sein musst. Hm. Also jemand, der einfach jeden Mensch als Individuum sieht. Mhm. Wenn du einen Menschen als Einzelmenschen siehst und dich um jeden Einzelnen, auf jeden Menschen einzeln einstellst und zuhörst und so ein bisschen lernst und dann dir was erzählen lässt, dann siehst du jeden Menschen einzeln und kommst gar nicht so in dieses, die alle so unter einen Kamm zu scheren und zu sagen, so alle sind so und alle sind so. Nee, du kennst ja schon zwei oder drei, die sind ganz anders. Also so. Wieso alle? Geht nicht. Ne? Mhm. Und es ist immer besser, weltoffen und kommunikativ zu sein.
Neugierig
auf andere
du bist,
Menschen.
Du bist immer, Annika ist ein Kommunikationsmensch. Du bist, wenn ihr mit Annika einkaufen geht, das kann dauern, weil es gibt immer irgendetwas, was man mit Leuten bereden kann.
Ja,
Und das finde ich, früher hat mich das ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Oh nee, komm, bitte, ein bisschen was einkaufen. Und das, man weiß einfach. Jo, das dauert. Mhm. Und heute würde ich sagen, wie wunderbar ist das denn? Weil sich, an dich können sich Leute noch erinnern, die du vor Jahrzehnten mal irgendwo getroffen hast. So.
Weil mich es wirklich interessiert und mich interessiert jeder Einzelne. Und
das merken die auch.
Und ich deswegen finde jeden einzelnen Menschen interessant.
Es und deswegen öffnen sie sich auch und freuen sich mit dir zu unterhalten.
Es natürlich gibt es, wie bei jedem, gibt es auch bei mir Menschen, mit denen komme ich nicht klar und die mich berechtigterweise dann auch vielleicht auch doof finden.
Jo.
Da passt die Chemie einfach nicht.
Ja.
Das gibt es bei jedem und klar. Aber es ist trotzdem interessant, jeden Menschen klar kennenzulernen, sein Umfeld, was treibt ihn an. Und genauso individuell unterschiedlich, wie wir in unserem Kulturkreis sind, ist auch jeder andere in seinem Kulturkreis. Ja. Deshalb,
und
wir haben
viel
zu wenig Wissen über das Leben in irgendeinem anderen Staat, in irgendeinem Zusammenhang, in irgendeinem gläubigen Zusammenhang, um da jetzt die große Keule rauszuholen. So. Woher soll ich das wissen?
Jetzt komme ich doch noch mal zu meinem Thema Bildung. Es kann schon helfen, da ein bisschen zu wissen.
Nein, Tilly, das ist aber trotzdem was anderes. Was nützt es mir denn zu wissen? Natürlich, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen verfolgt werden. Gut, das ist ein gewisses Wissen. Aber trotzdem ist es ja nicht das Gleiche. Ich weiß doch gar nicht, wie dieser oder dieser Mensch, den ich gerade begegne, wie die denken. Du kannst dir einem Deutschen begegnen und du weißt nicht, wählt der AfD, ist das ein Altnazi, wählt der Links?
Ja, okay.
Welches Bild hat der im Kopf? Mhm. Gar nichts. Du weißt nichts von dem, wenn du als Ausländer jetzt einem Deutschen irgendwo an den Niagara-Fällen begegnest. Mhm. Und genauso weiß ich das nicht. Wenn ich in der Bahn fahre, wie so in der Bahn gefahren sitzt, ist ein mit dem Nachtzug war ein unheimlich lustiger Ägypter. Der war so toll. Da reden wir heute noch drum, weil der hatte so lustige Schnacks.
Ja, da haben wir gesagt, so, was ist denn jetzt hier? Also Ägypten, so gut geht's euch ja auch nicht. So als Kulturwiege der Menschheit und sowas. Und da hat er gesagt, wir machen mal mit eine kleine Pause. Ja,
wie der Menschheit in der Länder war da, aber da geht es, ja genau, wir haben nämlich über die großartigen Bauten der Pharaonen und so weiter gesprochen.
Ja,
jetzt, wir machen Pause.
Ja.
Und das sind so Sachen, du lernst dann, und das war so ein verschmitzter, lustiger Mann. Kannst du jetzt sagen, ja, alle Ägypter sind irgendwie, keine Ahnung, fällt mir nichts ein, aber das kannst du nicht, weil du einfach einzelne Menschen kennst und immer auch begreifst, dass ein einzelner Mensch nicht das Volk ist und auch nicht die Allgemeineinstellung.
Nee. Aber jetzt zu den Feindbildern, genau das ist der Punkt. Die paar Leute, die ich kenne, die wirklich solche Feindbilder in ihrem Kopf haben, das sind oftmals Menschen, die sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Oftmals Menschen, die eher ach, wie soll ich es mal vorsichtig sagen, eher so am unteren Rand der Nahrungskette sind. Also die sehr, ja, so. Eben unzufrieden sind.
Unbedingt. Also jetzt bei den AfD-Wählern zum Beispiel,
da sind
viele andere auch. Aber was sie alle haben, ist ja eine gewisse Angst.
Angst haben sie und sie fühlen irgendwie, dass ihr Leben bedroht ist und irgendwas ist ihnen misslungen. Also ich habe das Gefühl, bei vielen, dass, oder ich weiß es auch durch Gespräche, die laufen so ein bisschen neben der Spur, was ihr Leben angeht, sind enttäuscht. So. Mhm. Und dann ist es natürlich super, wenn man jetzt eine Ursache hat, einen Sündenbock hat. Ich meine, Entschuldigung, das muss ich euch jetzt nicht nochmal erzählen, wie die Nazis damals an die Macht gekommen sind und warum jetzt gerade die Juden in Tüdelchen denn für die Ursache, für alles.
Ja, Juden zum Beispiel ist doch ein bestes Beispiel. Das war doch ein prima Feindbild, hat doch wunderbar funktioniert.
Ja, genau. Und dann kannst du dadurch, zum einen, du hast die Ursache. Du hast auch schon das Ziel, nämlich, ja, du musst die vernichten. Und wenn das dann so ist, dann wird es dir besser gehen. Mhm. Und übrigens, wo wir beim Thema sind, gestern war der 22.02. und am 22.02.1943 wurde Sophie Scholl ermordet.
Ja.
Die wurde 22 Jahre alt, ne? Das ist die Zahl 22 ganz, ganz häufig. Mhm. Also vor 77 Jahren gestern wurde Sophie Scholl mit 22 Jahren umgebracht.
Ja, eine junge Studentin, die Flugblätter verteilt hat in der Uni, um gegen die Machtergreifung Hitlers zu protestieren. Genau. Und bestimmte
super
Dinge.
Gefährlich, da kannst du sehen, jetzt als...
Erschossen, finde ich. Also darüber darf man sich auch gar nicht klar sein, oder sollte man sich klar sein, dass wie das eigentlich ist, wenn es keine freie Meinungsäußerung ist. Ja. Also wir können hier in diesem Land wirklich alles äußern.
Ja.
Selbst eine AfD können verschiedene Politiker dazwischen wirklich erwiesenermaßen vom Gericht festgestellt Nazi-Sprache führen.
Mhm.
Und trotzdem können sie das immer noch in einem demokratischen Staat von sich geben und können Dinge über Menschen sagen, die... nach gewissermaßen ihre Wahr sind. Das ist alles freie Meinungsäußerung.
Ja.
Jeder kann sich hinstellen und sagen, Merkel ist wirklich nicht das, was ich will, finde ich doof. Oder wer auch immer, irgendein Politiker findet man doof.
Mhm.
Kann man alles sagen. In der Zeit war das ganz, in vielen anderen Ländern ist es ganz anders.
Ja.
Zu der Zeit war es ganz anders.
Mhm.
Du durftest nicht mal protestieren gegen irgendwas.
Mhm.
Und wurdest hingerichtet als junger Mensch.
Mhm.
Ja. Max Frisch hat gesagt, Feindbilder sind sicher nicht die Ursache für einen Krieg. Sie erleichtern aber das Marschieren.
Mhm.
Und genau das ist es. Die Ursache für den Krieg selber, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, ist nicht unbedingt das Feindbild der Juden oder so, aber... es ist eindeutig die Machtergreifung und
ganz genau.
Hitlers Wille.
Ja.
Aber das Marschieren, dass die Massen mobilisiert wurden, das ist eindeutig. Haben diese Feindbilder, der Russe, der Jude, das so unterstützt.
Ja.
Absolut.
Ja, genau.
Ja. Und das tun sie auch heute noch. Mhm. Überall, wenn irgendwo Kriege auf der Welt sind, dann ist klar, es gibt ein Feindbild. Also
und das ist ja so sehr viel einfacher, wenn du selbst eben mit deinem Leben unzufrieden bist, wenn du nicht in die Hufe kommst, wenn du Angst hast und das Gefühl hast, bist von Arbeitslosigkeit bedroht, all diese Geschichten. Wenn dein also sein Selbsthass und deine Versagensängste so stark sind, dann ist es doch sehr viel einfacher, sie zu projizieren, so nennen wir das ja, auf so ein Feindbild, auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und stellvertretend sozusagen dann diesen Sündenbock zu bekämpfen. Anstatt an sich selbst zu arbeiten, anstatt dann zu sagen, so, was kann ich für mich tun, wie kann ich mich so weiterentwickeln, dass es mir besser geht und dass ich das Gefühl habe, so, mein Leben macht auch wieder Sinn, lagern sie das aus, projizieren das auf andere. Und dann bekommen die plötzlich eine Energie, eine kriminelle Energie auch, die kaum noch schwer zu steuern ist.
Mhm.
Und das, um es nochmal deutlich zu sagen, das hat nichts erstmal mit psychiatrischer Erkrankung, das hat nichts mit Psychose zu tun. Das ist ein Projektionsmittel, ein Abwehrmechanismus der Psyche, den in verschiedenen Ausmaßen fast jeder von uns hat.
Dieses Auslagern von Problemen, genau, die Schuldzuweisung.
Ja,
ne?
Genau.
Um also jedes Problem, was ich jetzt habe, ist alles, daran ist nur meine Mutter schuld.
Es gibt
zum
Menschen,
Beispiel, ne?
Es gibt
oder
Menschen,
was meinst
auch,
du?
Auch in der, genau, auch in der Beratung, sie sagen, ich habe der ganze Mist, den ich in meinem Leben und so, wie es mir jetzt geht, haben alles meine Eltern verzapft.
Ja.
Ja, es mag ein Teil mit da dran sein, aber es wäre zu einfach und zu banal zu sagen, das, was damals bei meinen Eltern so und so gelaufen ist, das ist mit die Ursache für mein Leben jetzt.
Weil es gibt ja immer auch noch den Part der freien Entscheidung oder des Überlegens und Andersentscheidens.
Und das
ich muss nicht alles genauso machen, wie meine Eltern es mir vorgeschrieben haben oder reingetrümmert haben. Ich kann mir zum Beispiel Hilfe suchen. Wenn ich merke, dass ich eben überhaupt nicht zurechtkomme, dann merke ich, ich muss da was tun.
Ganz genau.
Meine Eltern haben mir so ein Trauma verschaffen. Ich kann das, ich will das nicht.
Jo.
Aber ich kann natürlich auch noch 20 oder 40 Jahre damit weiterleben.
Ja, und weinen und kreien. Und dann was
und immer was. Ja, ist alles meine Mutter. Ne? Kein Bild bildet so folgenschwer wie das Feindbild.
Wer sagt das?
Manfred Hinrich.
Kann ich nicht.
Aber es ist richtig, fand ich gut.
Ja.
Ich habe nämlich einfach mal so, ich mache das ja ganz gerne, sie einfach mal im Internet guckt, was sagt wer. Und dann gab es ein Zitat, das fand ich ganz toll. Feindbilder sind negative von uns selbst.
Das meinte ich, ne?
Das ist das, was du eben erzählt hast. Und zwar hat das ein Erhard Horst Bellermann gesagt, den ich auch nicht kenne.
Aber um es nochmal, dieses, was ich vorhin gesagt habe, das Gehirn ist relativ faul. Und so Kategorien, in denen wir die Welt und Menschen auch einteilen, erleichtert am Anfang jedenfalls das sich zurechtfinden. Und du teilst also klar, ne? Mann, Frau, jung, alt, schön, nicht schön, all diese Kategorien und so weiter. Nur kognitive und soziale, psychische Weiterentwicklung bedeutet, auch das immer zu verfeinern und zu revidieren. Und vielleicht irgendwelche Sachen, eben auch Vorurteile, die ich vorher gehabt habe, zu revidieren, indem ich zum Beispiel merke, ah, ich habe jetzt einen Menschen kennengelernt, wo ich gedacht hätte, normalerweise würde ich den gar nicht ansprechen oder ich würde ihn doof finden. Und siehe da, der ist ja so ganz anders, als ich eigentlich erst gedacht habe. Das heißt, dieses Offensein für neue Erfahrungen und dann auch zugeben, okay, da habe ich tatsächlich ganz anders drüber nachgedacht. Der ist ja oder die ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das wäre toll.
Ich glaube, das hat jeder von uns in irgendeiner Form schon mal kennengelernt. Das kennt ihr sicher auch. Ihr habt einen Arbeitskollegen oder so und den findet ihr, also vielleicht, weil ihr selber schon mal Erfahrungen in der Richtung gemacht habt oder weil jemand was erzählt hat. Ne? Und eure Quere sagt, also ich habe versucht und der ist ja so und der ist so. Und dann lernst du ihn eines Tages an der Kantine, steht er neben dir, du kommst ins Gespräch und stellst fest, eigentlich ganz netter Typ oder ganz nette Frau.
Ja.
Überraschung. Ja. Ne? Und das ist es, wenn man mal nicht mit den Wölfen heult, sondern selber die Augen aufmacht und sich nicht auf irgendein Geplapper, irgendwelche Hetzereien, irgendwelches Geschnacke von anderen Menschen verlässt, dann ist das auch ganz gut. Und im Großen kann man das eben auch in der Politik oder in unserem Ordinland so sehen. Man verlässt sich so sehr auf das, was man so im Internet liest oder was so schnell in der Presse kommt. Nicht? Also kaum ist irgendwas wie in Hanau oder sonst wo passiert. Zack, steht da schon wieder der irgendwie Reporter in, ich weiß nicht, direkt vor Ort, der kann gar nichts sagen, weil der ist nichts zu sagen.
Ja.
Aber trotzdem schwafelt er schon mal ein bisschen rum. Das ist so bekloppt und damit wird so ein Wischwasch gemacht. Und schon haben wir wieder irgendwelche Meinungen und irgendwelche Sachen, die wir überhaupt nicht kennen. Das ist wie die Kollegin, die irgendwie immer lästert. Na, weil da muss ja was gesagt werden.
Genau. Und ich bekomme immer wieder so Anfragen. Wir bekommen auch Anfragen, genau sowas zu interpretieren und unsere Meinung. Und ich jetzt seit langer Zeit mache da überhaupt nicht mehr mit. Ich mache keine Ferndiagnosen. Ich mache keine Ferneinordnung, wenn ich nicht einigermaßen sicher bin, dass es gut ist und dass es seriös ist. So ein Schnellschuss, um dann schon mal ohne einen Menschen überhaupt kennengelernt zu haben.
Früher warst du da auch noch mal ganz gerne, aber auch nicht so schnell. Du musstest schon ein bisschen mehr haben.
Aber
in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Das ist viel zu kompliziert.
Nein,
du kennst die doch nicht.
Nein.
wie willst du was über jemanden, das finde ich ja sowieso immer so komisch, wieso kann jemand irgendwie etwas über jemanden sagen, mit dem er überhaupt noch nie gesprochen hat? Du kannst was generell über irgendein Thema sagen. Also wenn jemand jetzt irgendetwas tut aus Eifersucht und ganz klar das auch als Eifersucht betitelt und sagt, ich bin so eifersüchtig und so weiter, kann man allgemein etwas über die Strukturen oder Mechanismen von Eifersucht sagen. Hm. Aber du kannst nie etwas über die Person sagen. Hm. Wie solltest du? Du kennst ihn nicht. Ne?
Ich habe übrigens, weil du sagst mit Zitaten, ich liebe ja Peter Ustinov. Ne?
Ja.
Und Peter Ustinov hat mal Folgendes gesagt, er hat ein Buch über Vorurteile. Das habe ich auch gelesen, geschrieben. Und der schrieb, er spricht vieles dafür, dass in einem leeren Kopf die Vorurteile besonders blühen. Spricht vieles dafür, dass in einem leeren Kopf die Vorurteile besonders blühen.
Ja, aber das will sich keiner sagen. Also um Gottes Willen, dass ich Vorurteile habe. Nein. Um Gottes Willen, also nicht. Nee, will keiner. Nein.
Aber Vorurteile, also das, wir sind ja auch, wir beide sind ja nun auch aufgewachsen in der Zeit, wo Terrorismus ganz viel von links immer kam, ja, die ganze RAF-Zeit und so,
ja.
Dass Terror jetzt auch von rechter Seite kommt, das ist eigentlich erst in den letzten Jahren überhaupt ins Bewusstsein.
Und es ist so, obwohl eben allgemein, also wird da ja immer, es gibt so Beispiele, wo wirklich auch Sachen passiert sind, Ich habe im Internet so bestimmte Sachen gelesen. Also wir hatten da ja so einen jungen Mann, der in München im Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen, alle mit Migrationshintergrund, hat erschossen. Das gilt bis heute als Amoklauf. Natürlich ist es ein Amoklauf, aber es ist eigentlich auch Rechtsterrorismus.
Ja.
Ne? Oder ein Mann hat die Kölner Oberbürgermeisterin angegriffen, Kandidatin damals. Henriette Rieker, angegriffen und lebensgefährlich mit dem Messer verletzt. Mhm. Und da hat den Hintergrund ist sein rassistischer, fremdenfeindlicher Hintergrund gewesen. Vordergründig ist immer noch, dass er eine paranoid narzisstische Persönlichkeitsstörung hatte. Ne? Mhm. Und, oder der Mann, der hat in der Silvesternacht in mehrere Menschengruppen ist er dann reingestürmt.
Oh ja, das weiß ich auch noch. Ja.
14 Menschen, teilweise lebensgefährlich verletzt.
Ja.
Die meisten eben aus Afghanistan und Syrien, kein Zufall.
Ja.
Und auch da war es wieder eine psychische Störung. Erster. Und, und kaum darüber, dass es eben rechtsextrem ist, was da ist. Das ist Rassismus, das ist ganz eindeutig Rechtsterror. Der ist, denn immer wieder wird ganz klar darauf verwiesen, dass die Motive eben da auch zu suchen ist. Und diese rechtsextremistischen Weltbilder, die werden so bagatellisiert irgendwie. Ja. Und das ist auch gut irgendwie für viele Menschen, weil damit können sie sich als Gesellschaft freisprechen von der Verantwortung. Mhm. Aber jeder, der rumläuft und die Parolen mitbrüllt und sagt Ausländer raus und wir haben so viele Probleme mit den ganzen vielen Flüchtlingen. Also, was war das denn?
Also 70
an der Zahl oder keine Ahnung. Also, das kann das, also, ne?
Ganz also, das schlimm, ist schon dieses, schlimm, jetzt auch wieder ein Zitat, ne? Bert Brecht, es ist fruchtbar noch, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Und das stimmt, es ist wieder, es wird wieder gedüngt sozusagen.
Diese
rechte Saat wird gedüngt und geht teilweise auf. Bin gespannt, heute ist ja Wahl in Hamburg. Was wir da haben, was wir da bekommen werden.
Ja.
Was die Rechten auch vielleicht für Zahlen da bekommen werden.
Und man darf nie vergessen, die AfD oder rechte Gesinnungsgenossen, die haben eben deren ganze Programmatik, alles, was sie sagen, alles, was sie tun, das fußt eben darauf, die Gesellschaft, also unseren demokratischen Rechtsstaat zu destabilisieren. Also das ist so das Ziel des Ganzen. Und da gibt es eben verschiedene Taktiken, in denen man das macht. Und eins ist davon eben, Unfrieden zu schaffen oder Feindbilder aufzubauen, Menschen zu verunsichern, Angst zu schüren.
Ja.
Und so hat man Machtgewinn, ist ganz klar. Nicht umsonst ist die Partei so eine starke Partei geworden.
Ja.
Weil das klappt natürlich bei vielen Menschen, die Angst haben.
Ja.
Und denen das auch gar nicht klar ist, wie sie da instrumentalisiert werden. wie ihre Ängste ausgenutzt werden. Genau. Weil sie, wie immer, sie machen es ja nicht im gleichen Maße, dass sie jetzt sagen, okay, ich höre das jetzt, ich will das aber nicht einfach so übernehmen, weil ich kenne keine Syrer. Ich mache jetzt Folgendes, ich marschiere jetzt irgendwo hin in ein, irgendwo in ein Café, wo ich weiß, ich treffe dort ein paar Syrer und dann erklären die mir mal, wie sie hergekommen sind und ich fange mal an zu schnacken und ich helfe jetzt mal, weil schließlich sind das geflüchtete Menschen. Nein, stattdessen kommt dann irgend so ein dubioser Satz, den ich neulich von jemandem gehört habe. Ja, wieso haben die auch Handys?
Oh, ja.
Ja, ja klar.
Weil sie kommen nicht gerade von den Baumwollfeldern und sind auch nicht vom Baum gekrabbelt.
Nein.
Nee.
Und ich frage mich immer, wenn du als Deutscher jetzt verfolgt werden würdest, wir hätten hier Krieg, plötzlich würde unsere ganze Welt hier durcheinander geraten. Ja. Wir hätten Bombenanschläge und so weiter, wir müssten flüchten. Ich glaube, mein Handy wäre das, was ich am meisten festhalten würde, weil da sind die Bilder meiner Lieben drauf. Und das sind die Telefonnummern, mit denen ich meine Verwandten vielleicht wiederfinden würde.
Und wo du sagen kannst, ich bin sicher irgendwo angekommen.
Oder ich bin sicher hier jetzt.
Meine einzige Sorge wäre, ist mein Akku noch da?
Ja, genau, darum haben die ja als erstes gefragt, haben sie einen Akku.
Ja,
darum haben sich ja viele aufgeregt, die haben iPhone.
Ja.
Ja, das soll vorkommen, wenn man Apotheker ist oder wenn man irgendwo einen Gemüseladen hat.
So.
Soll vorkommen, haben bei uns auch ein paar. Stell dir vor.
Und da
aber
haben
das
wir
passt
wieder
nicht ins Weltbild.
Und da haben wir wieder die Schublade und da haben wir wieder das.
Und man kann damit ja das Augenmerk, wo ist das woher gekommen, dass so jemand, dass Leute dieses Argument so flächendeckend benutzen. Das ist doch irgendwo hergekommen.
Ja.
Das ist doch nicht eine normale Überlegung.
Ja.
Eine normale Überlegung, wenn ich weiß, der hat sein Haus verloren und seine ganze Familie ist unterwegs und ich weiß nicht wo überhaupt, dann ist doch nicht meine normale Reaktion, dass ich darauf hinweise, dass er ein teures Telefon hat. Da muss doch jemand das geschürt haben. Sondern meine normale Reaktion ist doch, weiß der überhaupt, wo seine Familie ist?
Ja.
Das verstehe ich alles
das
immer
wäre
nicht, solche,
eigentlich das so.
Solche komischen Sachen.
Also lass uns mal so zusammenfassen so ein bisschen. Also ich sag's nochmal, das Beste gegen Vorurteile, gegen Feindbilder ist, Nummer eins, Menschen kennenzulernen, offen zu sein, zu schnacken und so versuchen, auch Vorurteile vielleicht auch zu revidieren. Und Nummer zwei ist, sich wirklich Zeit zum Denken zu nehmen. Wenn ich wirklich denke, es ist jetzt nicht das, also was ich da so erlebe, es ist wirklich jetzt, weil der nur psychisch krank ist, in Anführungsstrichen, oder was steckt da noch mit dahinter? Bestimmte Verhaltensweisen sich eben auch zu erklären. Nicht nur immer ins Internet gucken, sondern auch wirklich im direkten Kontakt. Das ersetzt das Internet nun mal nicht. Im direkten Kontakt auch da wieder Sachen zu revidieren. Also denken, reden und was noch, um mit seinem eigenen Leben so relativ gut klarzukommen, dass man nicht darauf angewiesen ist, jetzt andere runterzuputzen oder schlecht zu machen, um sich selbst sonst damit aufzuwerten, weil das ist die Funktion. Wenn mein eigenes Selbstwertgefühl relativ stabil ist, dann kann ich auch anderen Leuten relativ entspannt und auch wohlwollend, vielleicht sogar liebevoll gegenüber auftreten.
Ja, und wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, muss ich auch nicht immer Angst haben, dass mir jemand anders irgendwas was abgräbt oder so. Und vielleicht sollte ich mich eher als vielleicht Geschöpf Gottes oder als Individuum oder als Menschen betrachten, als jetzt als Angehörigen irgendeiner Volksgruppe oder Denkmaschine oder irgendetwas. Und ich kann mir doch bei jeder Geschichte selber wieder ein Urteil bilden. Ich muss ja nicht unbedingt jemandem nacheifern, den ich gerade höre, sondern vielleicht das nur abklopfen und mal hinterfragen. Also nicht alles übernehmen, was ich irgendwo lese, sondern einfach hinterfragen, ist das eigentlich so?
Und Vorsicht vor einfachen Lösungen.
Ja. Einfach ist nichts. Es ist nicht einfach so. Und es ist nicht einfach, wenn jetzt 10 syrische Familien ausgewiesen werden. Wann ändert sich dann dein persönliches Leben? Es ist so ein bisschen Quatsch. Weil was hat das eine denn groß mit dem anderen zu tun?
Ja.
Es ist so ein bisschen doof.
Ja.
Aber was damit zu tun hat, ist, dass wir eben einfach allein schon in den letzten Jahren, dass sich die Zahl der rechtsextremistischen Todes- und Verletztenfälle verdreifacht hat. Immer im 5-Jahres-Rhythmus.
Nee,
immer verdreifacht, ja.
Das heißt, was
haben wir? Also es gibt so eine norwegische Datenbank und wenn man die mal näher anguckt, dann sieht man, dass rechtsextremistische Terrorakte, Morde und so weiter in Westeuropa in der jüngsten Vergangenheit klar gestiegen sind. Ne? Mhm. Also von 2001 bis 2005 waren es 136 Tote und Verletzte, von 2011 bis 2015 mehr als dreimal so viel und danach nochmal. Also das ist schon, da waren es dann über 400.
Über 400.
Wir sind jetzt noch nicht so ganz wieder durchgerechnet, aber das sind alleine die Toten und Verletzten aus dem rechtsextremistischen Feld. Ja. Und da ist denn so die Frage. Und wir tun immer alle so, als ob es da keinen Terrorismus gibt, aber wir haben ja schon alle ein bisschen was davon gehört. Ob das nun alles, wie das nun alles zusammenhängt, das wissen wir nicht, weil es wird ja auch nicht besonders, wenn man eben einzelne Akte eben als nicht zusammenfügt zu einem Gesamtbild, sondern so als Einzelteile so betrachtet und irgendwie immer der Rassismus oder das Nazi-Denken so ein bisschen in den Hintergrund tritt.
Ja.
Also ich weiß nur, dass es da aus der Ecke mindestens genauso befremdlich ist und irgendwie komisch und skurril erscheint, wie eben aus anderen Ecken auch. Und dass wir uns alle im Moment zu viel Angst machen lassen. Und Angst ist eben etwas, ist eben der Nährboden, wo Propaganda auch fußt.
Ja, und das Doofe ist, dass Angst und logisches Denken sich meistens ausschließen.
Ja.
Angst hat nicht die Funktion, dein Denken zu fördern oder nein, ganz im Gegenteil, du sollst reagieren. Und Leute, die unter Angst stehen, die sind auch Argumenten nicht zugänglich, da muss es ganz einfach sein. Übrigens, falls ihr unser Bild zu der Serie hier zu unserer jetzigen Folge seht, das müssen wir kurz erklären. Also Manfred, ne, unsere Stoffer, da hat ja ein Feindbild, das sind Adler. Ich weiß nicht, woher das hat, aber...
Ja, ich habe solche Angst vor Adler. Ja, weil ich bin doch ein kleiner Ratte.
Ja, also,
und so ein großer Adler, der wohnt hier um die Ecke in seinem Horst.
Ja.
Und wenn der kommt, dann habe ich immer Angst.
Ja.
Das ist, also Ratten und Adler geht gar nicht.
So.
Und jeder toter Adler ist ein guter Adler.
Da bin ich nicht deiner Meinung, aber das
ich
ist
auch.
So. Was mein Feindbild, wenn ich überhaupt eins habe, ich habe es eigentlich
nicht.
Nein,
wir haben darüber auch...
Wir haben darüber auch geredet, aber es geht bei mir schon, ich mag keine Nazis, Neonazis, diese Menschen aus diesem Spektrum. Nein.
Du warst auch schon früher aktiv in der Antifa-AG
und
antifaschistisch und ich weiß nicht, was du alles
hast. Und du magst keine
Neandertaler. Also, sobald man auch sagen kann, dass es ein Feindbild wäre, obwohl es ist ein bisschen übertrieben, aber es ist kein Feindbild, ich würde jetzt nicht jeden.
Also,
diese Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch das, aber ich glaube, alle Frauen können sich das vorstellen, was ich meine. So ein Dumpfbratzen, der wirklich, also dessen einzige Kommunikationsmethode eben so eine Brachialkeule ist, der euch ständig erzählt, was ihr eigentlich zu denken und zu fühlen habt, der einer Frau gegenüber sich verhält, als wenn er wirklich völlig bekloppt ist und für den Frauen auch unterste Schublade sind.
Ja.
Also der hält jede Frau per se erstmal schon für blöd und das Einzige, was man mit einer Frau machen kann, ist eben sie horizontal zu betten oder überhaupt so hinzulegen und ansonsten kann sie gefährlich seine Wäsche waschen. Und es gibt da solche, die sind so doof und so, dass man wahrscheinlich sogar noch die Neandertaler irgendwie beleidigt.
So. Ne, also so. Das nur mal zur Erklärung von einem Bildchen.
Deshalb Neandertaler, ne, so. Weil da kriege ich Pickel, Mensch. So, Anna.
Jo.
Ja? Blöde Kuh, muss ich jetzt erstmal erklären. So die, meine ich, die Gattung.
Wir haben das diesmal selbst gebastelt bei Nati, das haben wir auch nochmal zum Schluss.
Ja.
Die hat jetzt ihre letzte Klausur in ihrem Studium. Wir drücken dir ganz toll die Daumen, Nati, falls du es hörst.
Nati,
hau rein.
Wir drücken die Däumchen.
So, und dann wird das alles ganz gut werden. Ich finde, das war so ein schöner Abschluss.
Findest du? Ja, ne?
Ja,
ich wollte eigentlich noch was Positives so, weil zum Schluss mache ich ja immer gerne noch mal so einen positiven Ausblick.
Mach mal.
Aber eigentlich hast du schon alles Positive gesagt. Ja. Vielleicht kann man nur noch sagen, dass man sich eben auch auf die schönen Sachen in diesem Leben auch mal ab und zu konzentrieren darf. Und es ist scheiße genug, dass blöde Sachen passieren. Deshalb ist es umso wichtiger, auch mal zu gucken, was es auch Schönes gibt, bevor man sich völlig runterziehen lässt. Das heißt jetzt nicht, dass man sich völlig das Hirn vernebeln lassen soll und dass man vielleicht nichts mehr mitkriegt, was es überhaupt noch realistischerweise gibt, aber dass wir neigen dazu, immer so das, halb, das Glas halb voll zu sehen. Halb leer. Entschuldigung. Ja, das ist scheiße, wenn man das nicht richtig hinkriegt, was man sagen will. Ne?
Versappelt. Ne?
Versappelt verkackt, ist auch verkackt. Das Glas eben halb leer zu sehen und nicht halb voll. Das, also ich möchte doch das ganz, ab und zu ganz gerne, dass man sagt so, ist schon scheiße, aber jetzt, ich lasse mich jetzt nicht runterziehen. Wenn ich das tue, dann geht es mir nicht gut. Das kann ich mir irgendwie nicht so erlauben. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich muss das in die Schublade packen, wo es hingehört. Nämlich unter fürchterliches Alltagsgeschehen. Da kann ich mich morgen früh wieder mit beschäftigen. Aber heute Mittag oder heute Abend oder heute am Sonntag oder mit meinem Liebsten mein Frühstück ist nicht unbedingt der Platz. Und dann mache ich nicht. Und jetzt lasse ich mich mal nicht so runterziehen.
Genau.
Und genieße das lieber, das Frühstück.
Wir genießen das Frühstück und bauen nachher weiter unsere
IKEA-Möbel auf. Und dann haben Tilly und ich nachher das Feindbild Billy oder Malm.
Oder wie auch immer.
Oder wie auch immer. Ich hoffe, das war jetzt für euch heute Morgen jetzt nicht zu düster. Nee. Und habt nicht gesagt, nee, ne? Aber vielleicht denkt ihr mal nach drüber, ob ihr nicht auch zufällig irgend so ein Feindbild habt, obwohl ihr dann sagt, ja, irgendwie ist das doch schon, woher weiß ich das eigentlich? Mhm. Wer hat mir das denn irgendwie erzählt? Stimmt das überhaupt? Ne?
Jo.
Kenne ich überhaupt?
Ja. Also schreibt, trommelt, macht, tut, wir freuen uns.
Ne? Über uns, über euch. Und ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche, nächsten Sonntag. Nicht.
Ja.
Wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück.
So.
Die heute Morgen zum Frühstück eine Vanillestange.
Lalalala. So ist es. Ah, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr Süßen, macht's
ihr
gut.
Lieben,
bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.